D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Erstmal die gute Nachricht, wir haben 2016 überlebt. Und irgendwie geht es am Ende ja immer ums Überleben. Das ist so ein Instinkt, der vermutlich in uns allen steckt. Wenn wir allerdings jetzt wirklich auf uns alleine gestellt sind und das auch noch vielleicht weit entfernt vom nächsten Supermarkt, dann wird es für die meisten von uns vermutlich eng. Wirklich überleben, draußen, in der Natur, das können nicht mehr viele. Einer, der es kann, ist Joe Vogel. Er läuft allein durch den australischen Dschungel, durchquert Wüsten oder schwimmt auch mal 300 Kilometer durch den Rhein. Extremsituationen, in denen es ums Überleben geht. Das hat bisher immer funktioniert, auch wenn es schon ein paar Mal knapp gewesen ist, wird er uns gleich von erzählen. Joe Vogel ist heute Morgen zu Gast in Dein Sonntag und er wird uns auch erzählen, warum er sich das antut und warum es vielleicht auch gut ist, zu wissen, wie man alleine klarkommt und vielleicht auch, wie wir das neue Jahr überleben, das jetzt vor uns liegt. Moin Joe.
Guten Morgen.
Wenn man sich so anschaut, was du da alles schon so gemacht hast, dann kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass du an so einem Sonntag wie heute mal entspannt über einen Flohmarkt bummelst oder auch mal auf der Couch sitzt und ein Buch liest oder sowas. Passiert das in deinem Leben?
Ich versuch's immer wieder, aber tatsächlich habe ich mehr Programmpunkte am Tag, als ich Zeit habe. Also es ist wirklich viel Arbeit insgesamt. Aber ja, ich mag es auch gerne, irgendwie mal rauszugehen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen.
Aber das heißt, das ist bei dir dann eher nicht so dieses Ding, ich brauche Action, es muss immer was los sein. Es ist tatsächlich einfach mittlerweile sehr viel Arbeit drumherum geworden, um dieses ganze Survival-Ding. Du machst einen YouTube-Channel, du schreibst Bücher, du bist im Fernsehen, du machst ja tausend Sachen mittlerweile.
Ja, ja, ich glaube, das wird immer unterschätzt, dass insbesondere Expeditionen oder Reisen unglaublich viel Vorbereitung bedeuten. Und das ist auch etwas, das so ein bisschen meine Agenda ist, den Leuten zu sagen, hey, geht raus, bereitet euch vor, macht das Ganze sicher und erlebt die Natur einfach. Und da gehört einfach viel Recherche dazu, da gehört viel Übung dazu. Und das ist einfach mein Tagesbusiness. Also macht aber unheimlich viel Spaß, weil man jederzeit immer wieder was Neues lernt.
Das heißt, es gehört viel Vorbereitung zu einer Expedition. Lass mir mal so ein Gedankenspiel, irgendwie weiß ich nicht, 4 Wochen australisches Outback. Wie lange bereitest du dich dann auf sowas vor?
Also das beginnt eigentlich mit der Grundvorbereitung. Die kann bis 2 bis 3 Jahre vorher beginnen.
Ach krass. Okay.
Und dann geht es erstmal darum, welche Pflanzen habe ich zu erwarten. Welche Pflanzengruppen, welche sind giftig, welche sind essbar, welche kulturellen Gruppen gab es dort, also auch das gehört dazu, kulturhistorisch zu recherchieren, wie haben die gelebt, welche Überlebenstechniken hatten die und dann geht es immer präziser, welche Pflanzen würde ich zum Feuermachen nehmen, welche Pflanzen kann ich essen. Und aber auch, welche Tiere können mir gefährlich werden? Und dann geht es darum, welche Schlangen haben Neurotoxine, also Nervengifte oder Hämatoxine, Gifte, die das Blut zersetzen und dementsprechend dann auch die entsprechende Vorbereitung. Was würde ich machen, wenn das und das passiert? Und das ist wirklich so ein Hypothesespiel. Man überlegt sich, in diesem Fall mache ich das und dann trainiere ich das entsprechend. Und ja, da reicht meistens die Zeit nicht aus. Aber ich versuche immer so gut vorbereitet wie möglich in die Reise zu gehen.
Das heißt aber im Endeffekt, bist du dann so gut vorbereitet, dass dir eigentlich erstens nichts wirklich Unerwartetes passieren kann und dir auch zweitens nichts wirklich Unerwartetes begegnen kann, weil du im Prinzip schon alles weißt, was da rumläuft und rumwächst.
Das wäre schön. Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Nein, die Natur ist ja unglaublich komplex. Und das ist auch das, was diese Spannung ausmacht. Du kannst überhaupt nicht alles kennen und wissen und vorbereiten. Da müsste ich 30 Jahre im Outback leben, und zwar genau so, um das wirklich einschätzen zu können. Es geht darum, schlicht und einfach so gut vorbereitet wie möglich zu sein und es passiert trotzdem immer irgendetwas und zwar meistens das, was man nicht erwartet hatte. aber das, ja, man missversteht das häufig. Ich bin kein Mensch, der das Risiko sucht. Im Gegenteil, ich bin eher risikoscheu und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich noch am Leben bin.
Jetzt ist das neue Jahr nicht mal 2 Tage alt, da können wir nochmal schnell zurückschauen. Was würdest du sagen, ist das Spannendste oder das Schönste gewesen, was du so 2016 erlebt hast?
Also 2016 war ein durchwachsenes Jahr auf allen Ebenen, aber ich habe mich dieses Jahr wirklich ein bisschen zurückgehalten, was das Arbeiten und das Reisen angeht und das war sehr, sehr wichtig für mich auch. Das heißt, ich habe mich intensivst mit der heimischen Flora und Fauna wieder beschäftigen können. Die nächsten 2 Reisen sind erst dieses Jahr, also 2017, Nepal und Mongolei. sodass ich zwar Expeditionsvorbereitungen hatte, aber viel rausgehen konnte, Bushcrafting oder Survival machen, ins Revier zum Jagen gehen. Das ist auch etwas, das für mich sehr wichtig ist, dieses Naturerlebnis, um zu wissen, warum man das Ganze macht. Das geht einfach irgendwann verloren, wenn man da wochenlang teilweise in der Literaturrecherche versinkt oder ich bin auch gerade an zwei neuen Büchern, da vergisst man viele Sachen einfach. Aber ich habe ein bisschen zurückgeschraubt 2016 und es hat mir sehr gut getan, muss ich sagen.
Joe Vogel weiß, wie man überlebt. So gut wie überall und fast in jeder Situation. Das hat er auch schon in einigen Situationen bewiesen und beweisen müssen. Und davon erzählt er uns heute Morgen in Dein Sonntag. Woher kommt eigentlich dieses Interesse am Survival bei dir?
Also mein Interesse wurde geweckt, da war ich sehr jung eigentlich. Also ich komme aus einer Familie, da ist der Vater Gärtner gewesen und hat mir auch viele Pflanzen gezeigt. Und ja, gleichzeitig haben wir direkt an einem Fluss gewohnt. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen zu angeln, natürlich ohne Angelschein. Aber es hat einfach Spaß gemacht, draußen die Zeit zu verbringen mit Tieren, mit Pflanzen. Und das Interessante war, man beschäftigt sich mit etwas, das man essen kann. Mhm. Und dieses man wird es heute vielleicht Selbstversorgen nennen, ist einfach etwas, das viel Selbstvertrauen gibt. Und mit der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass dieses Bedürfnis bei ganz, ganz vielen Menschen vorhanden ist. Also es ist nicht nur bei mir so, sondern jeder Mensch, in jedem Mensch ist das angelegt und programmiert. Und selbst Kinder, das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, haben ein großes Bedürfnis rauszugehen, im Wald am Feuer zu sitzen, Stockbrot zu machen. Man kennt ja diese Geschichten und es ist einfach ein Faktor, der in der modernen Zeit zu gering ausgelebt wird, einfach zu kurz kommt.
Es steckt ja auch so eine gewisse Romantik da irgendwie drin. Also dieses, wir gehen am Wochenende in den Wald und bleiben da mittendrin und gehen angeln und ernähren uns nur von den Fischen und so weiter. Das ist ja auch so irgendwie so eine Romantikvorstellung mittlerweile, ne?
Also diese Wahrnehmung, dass es immer sehr einfach und angenehm und romantisch ist, ist natürlich auch eine Fehleinschätzung. Mhm. Es ist harte Arbeit, aber es ist einfach befriedigende Arbeit, weil man die Ergebnisse gleich sieht. Ich meine, wenn man das vergleicht, wenn ich Feuer mache, dann brauche ich vielleicht 4 bis 6 Stunden, bis ich ohne Feuerzeug im Regen nur durch Feuerbohren Feuer gemacht habe. Aber danach brennt die Flamme. Mhm. Wenn ich die gleiche Zeit im Büro gearbeitet habe, dann fahre ich den Rechner runter und danach habe ich nichts vor mir. Auch mit dem Wissen, dass etwas passiert, dass man sieht einfach die Ergebnisse. Also es ist vergleichbar wie mit dem Holzhacken. Man sieht einfach sehr schnell Ergebnisse. Man sieht aber auch sofort die Fehler. Das heißt, es wird Fehlverhalten wird durchaus sanktioniert von der Natur. Man darf sich da nicht einer Naturromantik hingeben. Die Natur ist gnadenlos. Und die einzige Möglichkeit, das zu überleben, ist ganz klar, sich anzupassen und nicht zu versuchen, wie wir es in der Stadt machen, einfach Beton drauf, Haus draufstellen, also gegen die Natur zu arbeiten, sondern mit der Natur zu arbeiten. Wissen, welche Faktoren die Natur uns zur Verfügung stellt, sei es Nahrung, sei es Holz zum Feuer machen, Trinkwasser. Aber wir müssen erkennen, welche Gefahren für unsere menschlichen, recht weichen und ungeschützten Körper da draußen lauern und genau die irgendwie bearbeiten.
Jetzt waren wir eben beim Angeln, da hat es so ein bisschen für dich angefangen, Angeln und auch mit Geschichten, die dein Vater dir über Pflanzen erzählen konnte als Gärtner. Aber vom Angeln zum Survival-Experte, da ist ja noch ein Stückchen. Was ist dazwischen passiert?
Ich habe in der Zeit angefangen, Filme über Australien zu sehen und zwar Angelfilme von Malcolm Douglas. Das war ein Tierfilmer und Survival-Experte aus Australien, der 2011 in einem Unfall getötet worden ist. Mhm. Und für mich war da sehr, sehr früh klar, das will ich auch machen. Das heißt, angeln draußen in der Natur, Tiere fangen, draußen bivakieren, Survival-Training machen. Und das hat sich da einfach entwickelt, dass ich immer mehr draußen gemacht habe. Und irgendwann, kurz vorm Abi, hatte ich dann mein Führerscheingeld zusammengespart. Ich saß anderthalb Jahre an der Kasse in einem Pflanzencenter und habe dort kassiert. Und,
was man so macht, ne?
und direkt vorm Abi, letzte Sommerferien vorm Abitur, dachte ich, na gut, entweder Führerschein oder ich fliege jetzt nach Australien. Das hat natürlich riesen Mecker in der Familie gegeben, aber es war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Und dann dann bin ich tatsächlich zu diesem Tierfilmer hin, zu Malcolm Douglas, und habe gesagt, so, ich bin der Joe aus Deutschland, ich würde gerne mit dir rausgehen. Und
du bist da wirklich einfach hingefahren und hast geklingelt? Oder wie?
Ja, also ich hab ein paar Tage vor dem Krokodilpark, wo er gewohnt hat, bivakiert draußen im Busch, und bin jeden Tag hin und habe gefragt, ich würde gerne ein bisschen im Krokodilpark helfen, ob es in Ordnung ist. Komm mal morgen wieder. Und bin ich draußen bivakiert und jeden Tag ein bisschen abgerissener, etwas schmutziger gekommen. Und irgendwann war ich wohl schmutzig genug, da habe ich gesagt, okay, come in. Und dann habe ich direkt mit seiner Familie gewohnt, eine Zeit lang.
Ach, geil.
Im Krokodilpark geholfen, also da mit den richtig großen Salzwasserkrokodilen für so einen 18-Jährigen ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und dann bin ich nach einer Zeit dann auch mit ihm raus. Er hat da noch Tierfilme gemacht, bin dann mit zum Filmen gegangen, zum Bivakieren, und bin so dann auch an Aborigines gekommen, die ich dann im Laufe dieser Reise dann noch besucht habe und dort auch sehr viele Sachen gelernt habe.
Mhm. Das scheint dich besonders beeindruckt zu haben, also gerade auch so der Kontakt zu den Aborigines. Was hast du von denen lernen können?
Also für mich war das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass der direkte Bezug und der Kontakt zur Natur und auch das Nutzen der Natur unglaublich wichtig für das Selbstverständnis ist. Ich meine, wir alle Menschen kommen ja irgendwo aus der Natur, und man merkt, dass die Aborigines sich einfach in ihrer gesamten Kultur daran angepasst haben, draußen im Busch zu leben. Und also mittlerweile machen das nicht mehr so viele Aborigines, aber es gibt einzelne Stämme, einzelne Communities, die das wieder aufgenommen haben, das Leben im Busch. Und wenn man das vergleicht mit den Aborigines, die in Stadtnähe wohnen, merkt man einfach, dass die aufblühen und auch ein Selbstverständnis für ihre Kultur entwickeln, die wir einfach als rückständig oder unzivilisiert bezeichnen würden. Aber das ist sie nicht, weil das ist wirklich ein gemeinsamer kultureller Ursprung. Weil unsere Vorfahren, die saßen auch draußen, haben Feuer gebohrt, haben Tiere gefangen, und diese Gemeinsamkeiten, das ist einfach etwas, was mich unglaublich fasziniert hat. Das habe ich bis jetzt auf jedem Kontinent erlebt. Die Techniken sind vergleichbar, und man kann miteinander kommunizieren über diese Bushcraft- oder Survival-Techniken, ob es Feuer machen, der Tierfang, die Jagd, das Angeln ist. Es sind ähnliche Techniken, und sich da einzulassen, das ist einfach das Wichtigste, was ich bei den Aborigines gelernt habe.
Kommunizieren finde ich ganz spannend. Daraus entsteht auch so ein bisschen so dieses Gefühl für andere Menschen, egal aus welcher Gruppe sie gerade sind, auf welchem Kontinent sie gerade sind. Du kannst auch mit denen dich so ein Stück weit immer unterhalten, auch wenn ihr nicht die gleiche Sprache sprecht, ne?
Ja, also die Kommunikation ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, die uns heute fehlt. Und gerade wenn sich Kulturen verbreitern, es mehr Sprachen gibt, gibt es ja einfach Bereiche oder Schnittpunkte, wo einem die Wörter fehlen. Und wenn man etwas gemeinsam tätig machen kann und auch die Ergebnisse und auch die Werte feiern kann gemeinsam, kann man kommunizieren, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Und das ist einfach etwas, das auch die Lebenssituation, die Lebensrealitäten anderer Menschen ganz gut beschreibt. Und das, denke ich, tut jedem gut, einfach so ein bisschen über den eigenen Horizont zu blicken und zu überlegen, gut, in anderen Ländern regnet es die ganze Zeit und die haben die und die Probleme zu bekämpfen. In anderen Ländern ist es sehr heiß, die haben kein Wasser. Und diese Empathie wird einfach auch geschult, zu verstehen, wir sind alles Menschen und wir haben einfach vergleichbare Probleme, die einen sind vielleicht ein bisschen existenzieller, also wirklich lebensgefährliche Probleme. Andere ärgern sich, weil die U-Bahn zu spät kommt.
Ja, sind irgendwie alles Probleme. wie lange bist du in Australien dann geblieben?
Das waren etwa 2,5 Monate, wenn ich mich recht erinnere. Das ist auch schon sehr lange her, 2003 war das. Ich bin dann auch 2006 wieder dorthin zurück, und 2014 war ich auch wieder in Australien.
Du hast gerade schon davon erzählt, wie du Survival für dich entdeckt hast. Australien hat da eine ziemlich große Rolle gespielt, du bist da auch schon einige Male gewesen. Zwischendurch hast du dann aber doch noch, ich sag mal, was Ordentliches gemacht, also so mit Abschluss und so. Du hast Biologie studiert.
Ja, also für mich war ganz wichtig, ich habe diese Berufsentscheidung getroffen, eigentlich relativ früh, als Abenteurer, Autor und Survival-Experte, wie man es nennen mag, zu leben. Und dadurch, dass es kein Ausbildungsberuf ist, war klar, ich brauche eine anständige Ausbildung, das, was ich mache, mein Abitur, breche ich nicht ab, um dann im Busch zu leben oder so, sondern ich habe mein Abitur gemacht, habe dann auch studiert, Biologie in Karlsruhe, habe auch das abgeschlossen und ich habe auch mein gesamtes Biologiestudium und auch einen Teil meiner Schulzeit einfach darüber finanziert, was ich quasi hobbymäßig währenddessen gemacht habe.
Hat dir das jetzt was gebracht, dieses Biologiestudium? Also auch tatsächlich jetzt so, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwo draußen im Wald oder im Dschungel bist, sind das Erkenntnisse, die dir irgendwie was bringen oder ist das quasi nur so ein bisschen Hintergrundwissen, sag ich mal. Bisschen nicht, weil man lernt ja schon eine ganze Menge in so einem Studium. Aber ist das im Prinzip nur das Hintergrundwissen zu dem, was du dann da in der Praxis erlebst?
Also ich merke immer wieder, wie wichtig das Studium für mich auch war. Weil wir sprechen hier über Techniken, über Informationen, die verloren gegangen sind. Mhm. Also nicht nur in anderen Kulturen, sondern auch in unserer Kultur. Wir wissen nicht, welche Pflanzen früher wie verwendet worden sind. Und da wird unglaublich viel kolportiert. Also dann wird gesagt, die Pflanze hilft garantiert gegen das und das, weil die sieht ein bisschen ähnlich aus wie eine Pflanze, die im Ausland verwendet wird. Und ich habe über das Studium gelernt, mich wirklich analytisch mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und wirklich diese Grundlagenforschung im Survival wieder zu betreiben. Mhm. Also ich schreibe sehr wissenschaftlich angehauchte Bücher, weil ich das Thema sehr, sehr ernst nehme. Also für mich ist das nicht einfach das Rausgehen, einen Regenwurm kochen und essen, sondern für mich geht es darum, welche Ernährungsmöglichkeiten habe ich draußen, welche medizinischen Möglichkeiten habe ich im Notfall, welche gefährlichen Dinge sind im Trinkwasser oder im Rohwasser draußen vorhanden, auch in Zivilisationsgegend. Und das ist wirklich Grundlagenforschung und da gibt es nicht so viele, die das in Deutschland machen. Im englischsprachigen Raum gibt es ein paar, aber dieses Grundlagenwissen, dieses Forschungswissen, das hat mir sehr viel weitergebracht.
Könntest du dir vorstellen, auch irgendwann tatsächlich dann mal in einem Biologieinstitut zu sitzen und hauptsächlich zu forschen?
Nein, ich habe meine Diplomarbeit in der Entwicklungsneurobiologie am Zebrafisch gemacht und saß da ein Jahr lang, glaube ich, im Labor und habe nachmittags bzw. an den Wochenenden die Seminare, Kurse und Bücher gemacht. Das war ja ein Grund, warum ich mich gegen eine Promotion entschieden habe, weil die Laborarbeit wirklich nicht meins ist.
Verstehe. Ich habe eben schon gesagt, wir müssen nochmal zurückkommen nach Australien, ins Outback. Du hast gesagt, du bist ein paar Mal da gewesen. 2014 war vielleicht eine der krassesten Erfahrungen. Das wirst du mir jetzt erzählen, ob das die krasseste war. Du wurdest mit verbundenen Augen ausgesetzt, hattest keine Schuhe, keine Ausrüstung, kein Proviant, keine Sonnencreme, irgendwie nicht mal ein Messer und bist dann da losgezogen quasi. Wie geht das bitte?
Ja, also erstmal der Hintergrund der Aktion. Ich war, oder es war mein drittes Mal in Australien, mein vielleicht achtes Mal in Wüsten und Halbwüsten. Mhm. Und für mich war wichtig, dass ich die Techniken, das Wissen, das ich beschreibe und dass ich auch immer wieder neu lerne, auch in einer Anwendungssituation wahrnehme. Und da ging es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie rausgeschmissen werde und dann werde ich beobachtet oder soll ich alleine in Ruhe krepieren, weil ich verbundene Augen hatte oder so sein. Es ging darum, das Outback ist natürlich durchzogen heute von Wasserstellen, von Straßen, von Farmen und Vergleichbarem. Es ist bei weitem weniger wild, als man sich vorstellt. Es gibt natürlich sehr, sehr wilde Teile, vor allem in den Kimberleys, in denen ich unterwegs war. Aber wenn man irgendwo in eine Richtung anfährt, in der Region, dann überquert man Brücken mit Flüssen. Und damit ich das nicht sehe, wo die letzten Flüsse sind, war ich eben mit verbundenen Augen unterwegs. Aber es ist, wenn man ein paar Signale beachtet, gar nicht so schwierig, dann dementsprechend die Gewässer wiederzufinden. Insbesondere, weil das Outback sehr flach ist. Das heißt, in der Regenzeit wird es überschwemmt und das abfließende Wasser hinterlässt dann tiefe Gräben, also diese kleinen Creeks, die ausgetrocknet sind. Aber wenn man da bergab läuft, flussab läuft, dann findet man innerhalb der nächsten 4 bis 10 Kilometer spätestens Wasser.
Okay.
Und diese Erfahrung, die hatte ich eben insbesondere bei den Expeditionen 2006 und 2007 dann in einem anderen Land, in Ägypten, gesammelt. 2006 in Australien, da bin ich mit einem guten Freund 500 Kilometer durchs Outback gelaufen. Und wir hatten uns als Proviant mitgenommen 1 Kilogramm Reis für 500 Kilometer.
Krass.
Und alles andere haben wir gefangen, gejagt, Wasser gesammelt und so weiter und so fort. Und diese, Diese Expedition war noch einigermaßen technisch. Das heißt, wir hatten Wasserfilter und Wassersäcke dabei, Angeln und Jagdwerkzeug. Keine Schusswaffen, aber Keulen und sowas konnten wir uns herstellen. Messer hatten wir dabei.
Mhm.
Und dasselbe wollte ich eben etwas stationärer einfach machen für mich, um diese Anwendung einfach nochmal zu trainieren, um zu schauen, welche Schwierigkeiten habe ich, wo sind bei mir noch Lücken und wo bin ich einfach gut ausgerüstet.
Was,
gedanklicher Natur.
Was isst man dann? Also jetzt mit deinem Kollegen zusammen ein Kilo Reis, das hält natürlich keine 500 Kilometer.
Also,
oder du alleine. Ich meine, wenn du keinerlei Hilfsmittel dabei hast, da ist ja selbst kleine Tiere jagen nicht so das Einfachste, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, also es gibt tatsächlich einige Jagdmethoden, die ich aber nicht angewandt habe. Und eines der wichtigsten Jagdmethoden, die Aborigines früher in Australien gemacht hatten, das war die Feuerjagd. Man musste sich vorstellen, der Busch, knochentrocken, da wird dann Feuer gemacht, wenn irgendwo ein Waran reingelaufen ist und in Gebüsch.
Mhm.
Das Gebüsch brennt ab, der Waran ist tot. Kann gegessen werden, aber das Feuer brennt einige tausend Kilometer weiter.
Okay.
Und auf diese Weise wurde ja das Gesicht Australiens zu einer Steppe umgewandelt und diese Technik beispielsweise habe ich nicht angewandt.
Mhm.
Was man trotzdem fangen kann, wenn man mit der Keule, mit einem Speer umgehen kann, wenn man Fallen bauen kann, das sind Warane, Schildkröten, Fische, Krebse, Larven, insbesondere die Bitter Tree Grubs, also die dicken Schmetterlingslarven, die im Holz leben, da findet man schon ganz viel.
Mhm.
Aber man muss schon sehr, sehr genau hinschauen. Also es ist nicht einfach durch den Busch laufen und hoffen, dass man irgendwo auf was stößt, sondern wirklich mit einem analytischen Blick, den man trainieren muss, durch das Gehölz durch den Busch durch und dann sieht man, okay, da ist ein bisschen Sägestaub und wenn ich jetzt das Holz umbreche, dann sehe ich eine kleine Höhlung und wenn ich dann das Holz ein bisschen schlage, dann kommt plötzlich eine fette Larve raus und die kann man dann auch roh essen.
Die kann man dann auch roh essen?
Ja, ja, schmeckt nicht mal schlecht das ist dann einfach sehr, sehr viel auf dem sprichwörtlichen Tablett, aber man muss es sehen.
Hat dich das am Anfang irgendwann Überwindung gekostet, sowas zu essen, was wir ja eigentlich eher so eklig finden, ne, normalerweise, wenn das so, ne, also ich denke auch so von der Konsistenz her, wenn es dann roh ist, ist es ja wahrscheinlich auch erstmal eine Überwindung oder hast du sofort gesagt, hey, das ist voller Eiweiße, voller Nährstoffe, das ist eigentlich mein perfekter Snack?
Ja, also für mich war das lustigerweise überhaupt nie ein Problem. Ich war schon immer einigermaßen analytisch und für mich war auch als Jugendlicher oder Kind klar, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Stückchen Schweineschnitzel habe, ist das Fett, Eiweiß, Wasser. Und wenn ich eine Larve habe, ist es Fett, Eiweiß, Wasser. Und das, was unser Magen macht, er zersetzt das Ganze und danach sind die Einzelteile in unserem Körper. Und da ist es eigentlich egal, ob das Ganze von einer Fliegenlarve ist oder ob es von einem Brathähnchen ist.
Mhm.
Und tatsächlich schmecken viele dieser ungewöhnlichen Lebensmittel, die viele eklig finden, erschreckend gut.
Mhm.
Und das ist auch etwas, was kulinarisch sehr, sehr spannend ist.
Was würdest du sagen, was sollten wir unbedingt mal probieren?
Balut, das ist mein Favorite. Und zwar Balut, das sind mehr oder weniger Eier, die kurz vorm Schlüpfen stehen.
Aha.
Das sind so die typischen Nesteier, wenn man draußen, darf man natürlich in Deutschland nicht machen, aber wenn man draußen im Outback Nester findet oder im Dschungel und man findet Eier darin, dann sind es natürlich nicht wie unsere Frühstückseier, frische Eier mit Eiweiß und Eigelb, sondern da ist ein Embryo drin.
Klar.
Und der wird gekocht und das schmeckt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und das schmeckt so gut, dass in vielen Teilen Afrikas und Asiens Balut ganz normal zum Speiseplan gehört. Ich glaube, einem Mitteleuropäer wird es einfach vom Optischen her abstoßen, aber wenn man sich drauf einlässt, dann hat man wirklich die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die es in unserer Küche nicht gibt.
Also, wenn ihr euch drauf einlassen wollt, vielleicht noch was für den kulinarischen Plan 2017. Schmeckt gut, sagt Joe.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Wie überlebt man Extremsituationen in der Natur, zum Beispiel im australischen Outback? Da ist Survival-Experte Joe Vogel schon einige Male gewesen und hat sich zum Beispiel ohne Ausrüstung mit verbundenen Augen aussetzen lassen. Du hast eben schon erzählt, ein bisschen orientieren kannst du dich dann an den Rillen im Boden, die das Wasser hinterlässt, bei starken Regenfällen zum Beispiel. So findest du dann mit ein bisschen Glück auch einen Fluss, also Trinkwasser. Aber so wirklich orientieren kannst du dich dann auch immer noch nicht, oder?
Das war auch nicht Ziel der Expedition. Da ging es darum, draußen die Technik anzuwenden, die es mir erlauben, längerfristig zu bleiben. Das heißt, Feuer musste gemacht werden, Nahrung muss gesammelt werden, Trinkwasser aufbereitet oder sauberes Trinkwasser gefunden werden. Mhm. Und gerade Trinkwasser ist so ein Faktor, der ja sehr spannend in der Betrachtung ist, weil Trinkwasser, das, was wir als Trinkwasser wahrnehmen, ist nicht das tatsächliche globale Trinkwasser. Wir haben, wenn wir uns das weltweit anschauen, eigentlich immer prekäre Situationen im Trinkwasser. Es ist immer Flusswasser, es ist teilweise verkeimt. Mhm. Und diese Suche nach Wasser, die hat auch sehr viel mit dem individuellen Training zu tun. Das heißt, wenn ich dann auf eine Wasserstelle treffe im Outback oder auf einen größeren Fluss, muss ich mir nicht überlegen, ist das Wasser sauber? Weil ich weiß, das Wasser ist nicht sauber, sondern komme ich persönlich mit diesem Wasser klar. Und dadurch, dass ich seit über 10 Jahren jetzt alles Mögliche an Rohwasser getrunken habe, habe ich einen sehr, sehr robusten Magen. Mhm. So dass ich viel Wasser einfach so trinken kann, ohne es zu entkeimen. Aber es ist einfach ein Risikospiel, weil die Wasserentkeimung ist sehr technisch und sehr, sehr aufwendig, also mit Feuer, mit kleinen Gefäßen, die hergestellt werden müssen. Dementsprechend braucht man auch eine gewisse Erfahrung, was hält der eigene Körper aus und die Gefahr dann, ja, beispielsweise an einer Durchfallerkrankung zu erkranken und dann wirklich flach zu liegen, das ist im Outback richtig heftig. Also da war durchaus Risiko da.
Das heißt, man gewöhnt sich da auch ein Stück weit dran? Also man kann den Körper an solche Situationen auch ein Stück weit gewöhnen?
Ja, also wir nehmen ja ständig Keime auf. Mhm. Und die große Frage ist, nehmen wir genügend Keime auf, damit wir krank werden? Und die Anzahl der Keime, die aufgenommen werden können, ist davon abhängig, ob unser Körper die Bakterien oder Viren kennt, also eine Abwehr dagegen aufgebaut hat und wie robust einfach auch unser Magen ist, wie stark die Magensäure ist. Und das ist ein sehr, sehr individueller Faktor. Wenn man einfach mal vergleicht, was Menschen in Entwicklungsländern trinken, das habe ich in Indien 2011 gesehen, in Slums trinken die Leute wirklich das Wasser aus Kloaken. Mhm. Und natürlich viele werden krank, aber Für Mitteleuropäer wäre das garantiert sofort tödlich. Also das Wasser hätte ich auch nicht trinken können.
Also da gewöhnt man sich vielleicht ein Stück weit dran mit der Zeit. Wie ist das eigentlich mit Essen? Weil ich glaube, wir Mitteleuropäer, wir essen vermutlich alle viel zu viel für das, was wir so an Bewegung leisten. Gewöhnt sich der Körper dann da auch, wenn du da unterwegs bist, daran wenig Nahrung zu bekommen oder können wir sowieso generell mit viel weniger Nahrung auskommen, als wir das so jetzt in unserem normalen Alltag tun?
Also in der Survival-Szene wird Nahrung häufig völlig untergeordnet. Also heißt das, 3 Wochen oder länger kann man ohne Nahrung leben.
Wirklich? Komplett ohne?
Komplett ohne. Also häufig, bevor man verhungert, sehr viel länger, also teilweise Monate.
Ach krass, okay.
Es ist aber tatsächlich so, dass Nahrung, beziehungsweise nicht nur Nahrung, sondern gutes Essen viel mehr mit uns macht. Es ist Genuss, es ist Kultur und es ist ein Motivationsförderer. Das heißt, wenn ich weiß, ich kann heute Abend gebratene Schnecken essen, statt rohe Würmer essen, gebe ich mir viel mehr Mühe beim Feuer machen. Mhm. Dementsprechend spielt Nahrung da eine sehr große Rolle. Wir kommen mit sehr, sehr wenig Nahrung lange Zeit aus. Also ich ziehe da gerne den Vergleich zu Feldarbeitern in Afrika oder in Asien, die wirklich mit einer Schale Reis über den Tag kommen müssen. Die sind natürlich unterernährt, aber wir sprechen hier über Survival-Situationen, also über die Möglichkeit zu überdauern, um irgendwann wieder aus der Situation rauszukommen. Wir kommen eben mit sehr viel weniger klar. Und die Erfahrung dazu habe ich gesammelt bei verschiedenen Expeditionen, bei Wüstendurchquerungen, ob es jetzt in Bolivien war, 2013 und 2012 war das, in Ägypten war ich 2007 oder 2008 und aber auch in Australien, diese 500-Kilometer-Tour, da war die Ernährung in der Regel am Tag 30 bis 80 Gramm Kohlenhydrate, je nachdem, in welcher Umgebung ich unterwegs war. Mhm. Und das ist sehr, sehr wenig.
Das ist sehr, sehr wenig.
Und trotzdem schaffe ich das dann auch nach 3 Wochen mit dieser Ernährung noch Tagesentfernungen von etwa 60 Kilometer zu marschieren. Und das ist auch etwas, da geht der Körper in eine Grenzregion. Das lässt sich in Mitteleuropa gar nicht so ausprobieren, weil da ganz andere Belastungen sind. Und das ist auch etwas, das man dann über den eigenen Körper lernt, wie belastbar bin ich, wie reagiere ich auf Stresssituationen, auf Gefahr und eben auch Hunger und Durst.
Hm. Survival-Experte Joe Vogel ist zu Gast in einem Sonntag. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du dich lange vorbereitest auf jede Expedition und dass das wirklich ganz wichtig ist, um zu überleben. Trotzdem, hast du auch eben schon gesagt, kann man natürlich nicht auf alles vorbereitet sein. Man kann nicht alles vorausplanen. Wie oft bist du denn schon in Situationen gekommen, die wirklich gefährlich gewesen sind?
Zu häufig, als dass ich es erinnern kann. Also ich überlege gerade, also meistens ist es selbst verschuldet, wenn es um Tiere geht. Mhm. Ich bin in Australien 2006 bin ich auf einen Taipan getreten und zwar mit Sandalen.
Das ist eine sehr giftige Schlange.
Das ist eines der giftigsten Schlangen überhaupt. Mhm. Und ich habe selbst gar nicht wirklich mitbekommen. Mein Reisepartner hat mir, wenn ich das gemacht habe, hat gerufen, Schlange, Schlange, Schlange. Und ich dachte irgendwie, die Schlange sitzt mir auf dem Rücken. Und ich habe da einen Hampelmann gemacht und bin dabei auf die Schlange getreten, in dem Moment dann sich zurückgedreht hat und geschlagen hat, also versucht hat zu beißen und wohl Zentimeter unter meinem Fuß durch ist. Mhm. Und da hätte ich einfach besser auf den Weg achten müssen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man barfuß sicherer im Busch unterwegs ist, weil man viel bewusster läuft. Man läuft nicht einfach durch, wenn man Sohlen hat, sondern man schaut, okay, dort würde ich jetzt nicht laufen, da könnten Tiere liegen oder leben. Und wenn man jetzt Halbschuhe oder Sandalen hat, dann stapft man eben durch.
Verstehe.
Ja. Ähnliches in Vietnam, da habe ich versucht, eine Schlange zu filmen, da bin ich doch ein bisschen zu nah dran gekommen. Es war auch riskant von mir, ich war davon ausgegangen, dass es sich um eine ungiftige Wolfsschlange handelt. Mhm. Ich wusste, es gibt den malaysischen Kreid in der Umgebung, das ist eine schwarz-gelb gefärbte Schlange, hochgiftig. Und ich hatte eine schwarz-blau gefärbte Schlange gefunden. Ich wusste nicht, dass es der blaue Kreid ist, auch eines der giftigsten Schlangen überhaupt. Und die hat mir dann kräftig in den Tropenstiefel gebissen.
Mm.
Ist aber nicht durchgekommen. Aber das waren so die Erlebnisse mit Tieren.
Halt mir mal fest, was wäre passiert, wenn diese beiden Schlangen durchgekommen wären und nicht in die Sandale oder in den Stiefel gebissen hätten? Das kann richtig böse ausgehen.
Jeweils sicherer Exitus, also okay. Mit Sicherheit tödlich. Nicht weniger gefährlich waren Situationen, die wahrscheinlich ja menschlich induziert waren. 2006 bin ich und mein Reisekamerad auch in ein Buschfeuer geraten.
Mhm.
Und,
in Australien.
In Australien, ja. Und man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da zu Fuß unterwegs ist. Man sieht erstmal, oder man sieht erstmal gar nichts, sondern man riecht so ein bisschen was Verbranntes. Und abends geht dort der Wind ziemlich kräftig.
Mhm.
Und in der Entfernung dann ein leichtes Leuchten. Kann Sonnenuntergang sein. Und es war aber kein Sonnenuntergang. Das haben wir dann gesehen, als die ersten Rauchschwaden zu sehen waren oder zu uns rübergeweht sind. Und innerhalb kürzester Zeit standen wir dann im Feuersturm. Und ein Feuersturm, das ist ein Feuer, das so stark und so groß ist, dass es sich selbst Sauerstoff zuzieht. Also es ist ein Kamineffekt ohne Kamin.
Mhm.
Und da haben wir wirklich, wir waren darauf vorbereitet, hatten auch trainiert, was wir machen. Und da haben wir ein Gegenfeuer entzündet, um uns einen Keil zu brennen in den Busch. Haben dann auch in diesem Keil gesessen, aber das war wirklich auch eine sehr, sehr heikle Situation.
Mhm. Wie seid ihr denn da wieder rausgekommen? Also was macht man dann? Abwarten? Oder also Keilbrennen stelle ich mir ja schon schwierig vor, aber dann bist du umgeben von Flammen. Du kommst ja dann nicht raus, richtig?
Ja, es ist kein schönes Gefühl, aber man muss einfach auch akzeptieren, dass man gegen die Natur, gegen diese unglaubliche Gewalt keine Chance hat. Und da geht es darum, das Bestmögliche draus zu machen. Abwarten, nicht in Panik geraten, nicht versuchen, durchs Feuer zu rennen oder sowas, das wäre sofort tödlich gewesen, sondern wirklich durchatmen, runterkommen, was machen wir jetzt? Nachdenken, also machen wir ein Gegenfeuer, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie steht der Wind und so weiter und so fort. Und das sind einfach Dinge, die man vorher besprochen haben muss, beziehungsweise auch gedanklich zumindest durchtrainiert haben muss, weil wir können natürlich kein Gegenfeuer in Deutschland zum Training entzünden.
Naja, klar.
Aber das war schon sehr, sehr hilfreich.
Mhm. Das heißt, vorbereitet sein hilft natürlich, um einen kühlen Kopf zu bewahren in solchen Situationen, um Panik zu vermeiden, aber das sind vermutlich doch schon auch Situationen, wo du Angst hast, oder?
Ja, Angst ist großartig. Also Angst ist eines der wichtigsten Empfindungen, die der Mensch hat. Und deshalb gibt es die ja auch noch. Ich meine, das ist ja evolutionär angelegt.
Mhm.
Wenn wir irgendwo draußen unterwegs sind und es ist dunkel und etwas raschelt im Gebüsch, dann schlägt einem automatisch das Herz ein bisschen stärker, auch wenn ich weiß, kann maximal ein Wildschwein sein.
Mhm.
Und diese Angst schützt uns. Man darf nicht in Panik geraten, das ist keine Frage, aber man darf eben nicht die Angst ignorieren und sehenden Auges in den Tod marschieren. Mhm. Das machen genügend Menschen, die eben einfach so extremsportmäßig sagen, okay, ich gehe jetzt volles Risiko, damit es möglichst spektakulär wird. Und da bin ich überhaupt nicht der Typ, weil ich auch auf meine Gefühle höre und dementsprechend auch ganz gut wahrnehmen kann, wie weit ich gehen kann.
Mhm.
Und das sind eben auch die Faktoren, diese Angst, diese Furcht zu akzeptieren und das Beste draus zu machen, die dann auch in der Zivilisation unheimlich viel helfen. Ich fahre mit meinem Auto auf der Autobahn maximal 120 km/h, weil ich weiß, wie jemand aussieht, der bei einem Unfall getötet wird. Mhm. Also habe ich Angst zu verunfallen, fahre dementsprechend vorsichtig und lieber ein bisschen langsamer. Diese Sachen, diese Dinge, diese Werte und Informationen, die man draußen im Busch lernt beim Survival, die helfen einem in der Stadt enorm.
Hm. Dann lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen in die Anfängersicht gehen. Also nicht damit jetzt jemand irgendwie ins australische Outback läuft und da 4 Wochen lang überleben will, aber so vielleicht, damit wir mit ein bisschen offeneren Augen bei unserem nächsten Besuch im Wald vielleicht durch die Natur laufen. Stellen wir uns vor, ich wäre in einem großen Waldgebiet irgendwo ausgesetzt. Wie komme ich jetzt klar längerfristig? Worauf muss ich achten? Was kann ich essen? Wo finde ich Wasser? Wie bereite ich was zu? Wie kann ich übernachten?
Also, wenn du jetzt raus im Wald unterwegs bist und etwas zu essen suchst, ohne dich vorbereitet zu haben, dann hast du schon mal den allerersten großen Fehler gemacht, weil das funktioniert nicht.
Mhm.
Diese ganzen Informationen, was man essen kann, die müssen gelernt werden. Die können wir nicht intuitiv, die können wir auch nicht instinktiv.
Mhm.
Dementsprechend sollte man schon mal bestimmte Pflanzen erkennen können oder Pflanzengruppen, beispielsweise Löwenzahn oder im Wald Springkräuter oder eine ganze Reihe von anderen essbaren Pflanzen. Klette gibt es an Waldrändern häufig. Die sollte man erkennen können.
Mhm.
Da hat man schon mal was zu essen. Dann sollte man wissen, wenn es Winter ist, dass wir in Komposthäufen ja immer eine erhöhte Temperatur haben. Wenn wir also natürliche Komposthäufen haben, Holz, verschimmeltes oder verrottetes Holz, dann ist es da drin wärmer. Dort finden wir Larven zum Essen.
Mhm.
Das wäre jetzt so die Ernährung. Dann muss man wissen, wenn ich jetzt eine Nacht draußen bin bei der Temperatur, dann kann es schon kräftig kühl werden. Also brauche ich eine Isolation. Dann muss man beispielsweise sich Tannenreisig sammeln, um eine Bodenisolation herzustellen.
Mhm.
Dann merkt man, dass das Ganze sich platt drückt. Also braucht man auch Holz, um das Ganze auffedern zu stellen. Dann legt man sich drauf und merkt, okay, es zieht von oben, also baut man sich eine Notunterkunft, entweder eine Debris-Hut oder man versucht sich Feuer zu machen. Dann muss man die entsprechenden Hölzer suchen. Dann sollte man erkennen, wie eine Linde aussieht oder wie ein Haselstrauch aussieht, wie eine Fichte aussieht. Und das sind alles Dinge, die eigentlich ganz klassisch die Naturkunde sind. Und ohne die funktioniert das nicht.
Also das heißt in dem Fall auch vorbereiten auf jeden Fall. Also mal eben kurz in den Wald gehen und da mal 3 Wochen durchlaufen. Geht vielleicht noch gerade im Sommer und in Deutschland, weil da sowieso alle 10 Kilometer irgendwo ein Dorf kommt. Aber ohne Vorbereitung eigentlich eine blöde Idee.
Ja, würde ich schon sagen.
Was mache ich, wenn ich mich jetzt verletze? Wie versorge ich eine Wunde zum Beispiel, wenn ich nichts dabei habe?
Also meine Empfehlung wäre die, wenn man eine verschmutzte Wunde hat und man hat nichts zum Reinigen dabei, dann ist das sicherste und einfachste Mittelstrahl, nichts anderes. Weil da haben wir tatsächlich so gut wie keine Keime drin und das ist das Sauberste, was draußen in der Umgebung vorhanden ist.
Mhm.
Und meine Empfehlung bei einer schwereren Verletzung wäre also reinigen und abdecken. Und was wir an einigermaßen keimfreien Materialien im Wald haben, das sind die Filzschichten von Baumpilzen.
Mhm.
Wenn man die flach schneidet, also viele Pilze haben leicht antibiotische Inhaltsstoffe, müssen die haben, weil die sich mit Bakterien den Lebensraum teilen.
Mhm.
Also haben wir da durchaus die Möglichkeit, auch in der Natur Wundabdeckung zu improvisieren, um eine weitere Verschmutzung zu verhindern. Aber das ist so das Klassische. Bei einem Beinbruch oder Mittelfußknochenbruch, da gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten zu improvisieren, von Klammerverbänden, die man sich aus Haselstöckchen schneidet, über Krücken und so weiter und so fort. Also es gibt bei jeder Situation mindestens 100 verschiedene Antworten.
Und ein paar von diesen Antworten, die könnte man auch bei dir bekommen. Du bietest Survival-Kurse an. Man findet dich auf YouTube mit ganz vielen Tipps auch. Für uns, bei uns in der Natur, in Wäldern, zum Beispiel Umgang mit Wildschweinen, habe ich da gesehen. Und vieles, vieles anderes. Du hast viele Bücher rausgebracht, wo man auch vieles aus der Natur lernen kann und noch mehr Geschichten von dir erleben kann. Und da findet ihr auf jeden Fall noch ein paar Tipps fürs Überleben, vielleicht auch 2017. 2017 geht es für dich in die Mongolei, richtig?
Nach Nepal und in die Mongolei, ganz genau.
Ja, was ist da grob geplant?
Also in Nepal, das ist für mich eine Recherchereise, weil ich an einem neuen Buch arbeite. Und die Mongolei wird eine Teildurchquerung der Wüste Gobi, also eine klassische Wüstenexpedition. Da bin ich mit drei guten Kollegen unterwegs und da sind wir schon seit letztem Herbst an der Vorbereitung. Mhm. Es wird spannend. Es werden etwa 200 Kilometer durch einen Teil der Gobi sein.
Wow.
Auch das wird möglicherweise eine Vorbereitungstour sein für ein späteres Gobi-Projekt, wo es dann wirklich um die Gesamtdurchquerung der Kern-Gobi geht. Aber das dauert immer ein paar Jahre. Das heißt, ich bereite mich jetzt schon durch diese erste Gobi-Expedition auf die nächsten Touren in dieser Gegend vor.
Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen Spaß und auf jeden Fall, dass du wieder mit allen Körperbestandteilen, die du so zur Verfügung hast, auch wieder zurückkommst und mit guter Gesundheit. Und vielen Dank fürs Gespräch. Dir noch einen schönen Sonntag und ein tolles Jahr 2017.
Dankeschön, gleichfalls. Vielen Dank.
Mach's gut.
Ciao.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.